Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Heute ist der 8. Mai, ein Gedenktag. Wir erinnern der Befreiung und damit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Nazi-Diktatur. Unser Gast Eva Umlauf war eines der Opfer und ist eine der letzten Zeitzeuginnen. Sie war 1944 zusammen mit ihrer Mutter im Konzentrationslager Auschwitz. Heute arbeitet die Kinderärztin als Psychotherapeutin und setzt sich gegen das Vergessen ein. Mit großer Sorge appelliert sie daran, wachsam zu sein, denn genau wie jetzt fing es damals auch an. Eva Umlauf, Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Eva, wir beide saßen hier schon mal zusammen anlässlich Ihrer Biografie und wir haben damals zusammen zurückgeschaut. Und diesmal richtet sich Ihr Blick auch nach vorn. Warum?
Ja, warum? Weil wir in einer gefährlichen Zeit leben. Wir haben zwei Kriege, wir haben einen Rechtsruck in Europa. In ganz Europa, in Deutschland interessiert uns das am meisten. Wir haben eine rechte Partei, die undemokratisch ist, die unglaubliche Zahlen erreicht, sehr hohe Zahlen, sogar durchschnittlich am meisten in diesem Land. Und das ist etwas, was einem Sorgen macht.
Sie sprechen die AfD an und in der Tat gab es ja gestern von Infratest DIMAP die aktuellen Zahlen. Wenn jetzt Sonntag Wahlen wäre, dann würde die AfD erstmals stärkste Partei mit 27%. CDU kommt derzeit auf 24%. Und in Sachsen-Anhalt sind ja in 4 Monaten die Landtagswahlen. Und dort wäre sogar die absolute Mehrheit nicht
über
ausgeschlossen.
40%.
Über 40%.
Ja, und das kann man nicht glauben, dass das so ist, aber es ist so. Und das sind die beängstigenden Umfragen. Und man fragt sich, was könnten wir dagegen tun? Mhm.
Alice Weidel ist ja sogar die beliebteste Politikerin zurzeit, laut der Umfragen. Angenommen, sie würde irgendwann mal Kanzlerin. Wäre das für Sie ein Grund, das Land zu verlassen?
Das wäre theoretisch schon der Grund, hier nicht zu leben. Aber man fragt sich, wohin?
Mhm. Weil die ganze Welt in Unordnung ist.
Ja. Ja, ganz genau. Das ist ja nicht vereinzelt.
Und Sie ja auch seit vielen, vielen Jahren hier leben.
Ja,
und
schon fast 60.
60 Jahre. Und Sie sprechen ja auch viel mit jungen Leuten. Sie waren heute Morgen auch, Sie sind von München zu uns gekommen und haben die Zeit heute Morgen nicht genutzt, indem Sie durch die Stadt flaniert sind, sondern Sie sind in eine Schule gegangen, haben mit jungen Menschen gesprochen, haben von Ihren Erinnerungen erzählt.
Schüler.
150, wie waren die Reaktionen?
Sehr aufmerksam. Sehr gut vorbereitet, gute Fragen gestellt. Also es war eine Freude, mit denen zu sprechen. Mhm.
Sie sagen ja auch immer den jungen Leuten, ihr könnt nichts für das, was eure Groß- oder Urgroßeltern getan haben, aber ihr tragt Verantwortung für die Zukunft.
Ja, und das ist sehr wichtig, dass man ihnen nicht die Schuldgefühle zuschreibt, dass man sie befreit und dass sie wissen, dass sie die Verantwortung haben. Und deswegen kommt man und versucht man denen erklären, wie das Leben ist, wenn eine Diktatur die Macht hat.
Die Kinderärztin, Psychotherapeutin, Holocaust-Überlebende, Zeitzeugin und seit letztem Jahr auch Präsidentin des Internationalen Auschwitz-Komitees, Eva Umlauf, ist heute am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, unser Gast. Und Christopher Braun stellt sie vor.
Die Erinnerungen sind tief in ihr verankert. Denn sie ist eine der jüngsten Überlebenden von Auschwitz. Eine der letzten Zeitzeugen, die das Grauen der Nazis im KZ am eigenen Körper erlebt hat.
Tut mir leid.
Geboren in einem slowakischen Arbeitslager, kommt sie mit ihren Eltern Anfang November 1944 nach Auschwitz. Bei der Befreiung ist die damals 2-Jährige todkrank und abgemagert. Doch sie überlebt. Mit ihrer Mutter und der neugeborenen Schwester geht sie zurück in die Slowakei. Sie wird Ärztin, heiratet und zieht später ins Land der Täter nach München. Doch das Trauma begleitet sie ihr Leben lang. Nachdem sie 2014 einen Herzinfarkt überlebt, beschließt sie, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen und sich gegen das Vergessen zu engagieren. Nun wendet sie sich mit einem Appell vor allem an die Jugend. Denn sie macht sich große Sorgen darüber, was hier in Deutschland aktuell passiert. Eva Umlauf.
Eva, Sie kennen die Bilder natürlich und trotzdem merke ich, dass Sie gerührt und bewegt sind, wenn Sie sie jedes Mal von Neuem sehen.
Ja, es ist ja nicht so,
dass
ich das jeden Tag anschaue. Ja.
Mhm. Wir haben gerade gehört, Sie machen sich große Sorgen über das, was gerade in diesem Land passiert. Und Ihr Buch hat den Titel Genau so fängt es an. Was meinen Sie damit? Was fängt genau so an?
Zuerst ist es die radikale Partei, die an die Macht kommt. Mhm. Also die Zahlen für diese Partei steigen stetig. Dann haben wir auch eine Wirtschaftskrise, wie in den 30er Jahren war. Und auch die Gefahr, dass wir jemanden als Kanzler oder Kanzlerin kriegen, die diese rechte Ideologie hier einfach einführen wollen. Und das ist alles genau, wie es war. Und ich hoffe, weil wir die Geschichte kennen und dass wir uns darum bemühen, dass wir auch mit kleinen Schritten was erreichen, dagegen was erreichen.
Gab es ein konkretes Ereignis in der Politik, das Sie dann oder in der Gesellschaft, das Sie dann bewogen hat, wirklich jetzt auch zu schreiben und einen Appell an uns zu richten?
Jeden Tag konkrete Geschichten, die man sieht, die man in der Presse sieht und in den Kommentaren und in den Nachrichten. Es ist wirklich eine ganze Menge, wo ich mir gedacht habe, dass ich jetzt doch was machen muss. Ich muss machen, was kann ich schon machen? Ich gehe in die Schulen, ich habe wieder ein Buch geschrieben. Dieses Buch ist praktisch ein Büchlein, aber sehr wichtig, weil das Appell ist, Appell an junge Leute, weil das die Zukunft von diesen jungen Leuten ist. Wie wollen sie leben? Wollen sie in der Diktatur leben, wovon sie wenig Angst haben, wenig Ahnung haben, oder wollen sie in der Demokratie leben? Und da müssen die auch den Unterschied wissen. Und deswegen gehe ich da in die Schulen und deswegen wurde auch dieses Buch geschrieben.
Sie schreiben auch über ein Ereignis, das Sie wirklich geschockt hat und Ihnen Angst gemacht hat. Und das war 29. Januar 2025, als Friedrich Merz mit den Stimmen der AfD eine Probeabstimmung zur Migration gemacht hat. Sie waren an dem Tag zufällig auch im Bundestag. Warum?
Ja, weil es war die Befreiungsfeier. Und da war ich eingeladen, dass ich auf der Tribüne. Und danach, nach dieser Befreiungsfeier, bin ich eingeladen worden in die SPD-Abteilung, wo zum Mittagessen, bevor ich den Zug genommen habe. Und da habe ich gemerkt, dass die Gastgeber sehr unruhig waren. Ich hatte keine Ahnung, warum. Und habe gesagt, ja, wenn Sie jetzt in Druck sind, in Zeitdruck, dann könnt ihr gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich nehme den früheren Zug und die Sache hat sich. Und dann haben die mir gesagt, was passiert ist und dass diese Abstimmung ansteht und auch was passiert ist, dass man die Mehrheit bekommen hat mit der AfD.
Und Sie waren geschockt und haben, glaube ich, Friedrich Merz sogar geschrieben daraufhin.
Ja, ich bin dann im Zug nach Hause nachgedacht, was ich mache. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, weil das war mein Bedürfnis. Und dieser Brief wurde dann in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht. Und
hat Merz reagiert?
Nein, also er hat nicht reagiert. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass er war auch noch nicht Kanzler. Er war nur Kandidat und das war so eine Probe. Aber ich frage mich auch jetzt, ist das nötig gewesen? Und das war für mich auch so ein Warnschuss, dass man das versucht zu machen. Ja.
Spüren Sie denn auch, dass der Antisemitismus und die Angriffe mehr werden gegen Juden?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt Statistiken. Im letzten Jahr ist das alles um 100% gestiegen. Wir hatten nur vor ein paar Wochen in München Anschlag an israelischen Restaurant. Die Eclipse wurde angegriffen, die Fenster wurden ausgerissen. Gott sei Dank ist niemandem was passiert, weil das schon war, wo die Gäste weg waren. Aber wir haben jeden Tag irgendwas. Irgendwas in den Schulen, irgendwas in den Restaurants. Die Leute, Juden wurden beschimpft, mussten geschützt werden. Wir haben in der Gemeinde bei uns richtig einen guten Polizeischutz. Ich wünschte mir, dass das nicht nötig wäre, aber das ist leider sehr nötig. Wir haben Kinder drin, Schule, Kindergarten. Wir können die Kinder nicht opfern, irgendwelche Mörder wieder.
Und weil die Situation ist, wie sie ist und ihre Angst da ist und offensichtlich ja auch berechtigt, gehen Sie ja an Schulen, reden mit Jugendlichen und versuchen denen zu sagen, was damals passiert ist und warum man wirklich nie wieder daran festhalten muss, an nie wieder, und dafür auch was tun muss. Demokratie lebt ja davon, dass wir auch was dafür tun. Und Sie sind auch nach Auschwitz gegangen mit einer Gruppe Jugendlichen, und da schauen wir mal eben rein in dieses Erlebnis.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Offenheit gegenüber meinen wirklich herausfordernden Ausführungen.
Danke euch.
Ja? Ich danke Ihnen. Darf ich Ihnen noch ganz kurz was sagen? Sie wurden zwei Tage nach unserer Urgroßmutter aus Sedet auch deportiert, und sie hat auch Auschwitz überlebt. Und das ist irgendwie sehr bewegend für uns.
Das ist was. Okay.
Vielen Dank für Ihre Arbeit.
Und ich fange auch an, dass
Ihre Geschichte mich wahnsinnig berührt hat.
Und dass mir das sehr viel gegeben hat.
Sehr berührend auch wieder hier für Sie, diese Situation mit den jungen Menschen, ne?
Ja, das war vor 2 Jahren, und dieses Jahr war das wieder. Mhm. Wir hatten gutes Wetter und konnten über 1000 Schüler haben vor der Sauna und mit denen zu sprechen. Mhm.
Sie sprechen noch gar nicht so lange über all das. Sie haben ganz lange geschwiegen über Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse, erst vor 10 Jahren ungefähr, oder wie lange ist es her? Vielleicht 15 Jahre. Sie hatten damals
zehn Jahre.
Sie hatten damals einen Herzinfarkt, und seitdem sprechen Sie drüber. Hatten Sie das Gefühl, vielleicht hat das Herz auch deshalb versagt, weil Sie so viel aufgestaut haben und jetzt muss das raus? Oder was ist da passiert?
Na ja, man war in Lebensgefahr. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt diese Intensivstation und diese ernsthafte Herzerkrankung überstehe, dann bin ich die Einzige in der Familie, die das noch zusammenschreiben kann. Mhm. Und ich war auch, die Kinder waren größer, also selbstständig, und es hat gepasst. Das war Timing. Und ich bin gesund geworden, und dann habe ich auch versucht, professionell und nicht auf irgendwelchen Zetteln mir nur Notizen in Schubladen verschwinden lassen, aber tatsächlich auch mit zuerst den Agenten zu suchen, dann er hat uns vermittelt an den guten Verlag, und so habe ich dann angefangen, auch mit der Arbeit mit den Schulen.
Dieses Nicht-Darüber-Sprechen, das haben ja ganz viele sprechen nicht. Ihre Mutter hat nicht gesprochen, Sie waren in Ihrer ersten Ehe mit einem Shoah-Überlebenden auch verheiratet. Auch Sie haben nicht wirklich über das, was jeder erlebt hat, gesprochen. Meinen Sie, das ist heute, wir haben nur noch so wenig Zeitzeugen, bei vielen das Gefühl, wir müssen jetzt reden, denn es gibt ja jetzt einige, die darüber sprechen?
Uns ist auch leichter zu reden als der ersten Generation. Mhm. Also meine Mutter, die wirklich so viele Verwandte von der Familie und Ehemann verloren hat, das war ja damals zuerst überhaupt nicht möglich, eine psychotherapeutische Behandlung. Und man wollte leben, man musste was aufbauen. Dazu war keine Zeit. Also man hat versucht zu vergessen, zu verdrängen. Und das hat sich dann später auch gezeigt, wie was passiert ist. Mit denen meine Mutter ist dann im Alter schwerst erkrankt an Depression, und so war das bei vielen. Mhm.
Auch weil sie dich gesprochen haben?
Gesprochen haben dort, wo das schon alles, wo sie alt war, wo sie keine Aufgabe mehr hatte, und dann hat sie auch nicht gesprochen, und wir haben auch nicht gefragt. Mhm. Ja? Und dieses nicht zu fragen war auch kein Verbot, dass man sagte, du sollst jetzt nicht fragen. Kein ausgesprochenes Frageverbot. Und trotzdem wussten wir schon ganz in uns Kinder instinktiv, dass wir nicht fragen wollen, weil sie traurig wurde, weil man getriggert hat, etwas, was man nicht wieder Salz in die Wunde streuen wollte.
So wie Sie Ihre Stimme gegen das Vergessen erheben und mit uns jetzt über diese schreckliche Zeit reden, so macht uns der Fotograf, den uns Andreas Moll jetzt vorstellt, ein Bild bzw. Bilder. Er porträtiert nämlich Holocaust-Überlebende, auch Sie.
Hamburg Airport, Helmut Schmidt am Morgen. Fotograf Luigi Toscano fliegt um die Welt für sein Holocaust-Gedenkprojekt.
Also ich komme gerade aus den USA, genauer gesagt aus St. Louis. Das liegt in Missouri. Und dort habe ich insgesamt 3 Ausstellungen gehabt.
Sein Motiv: Überlebende des Holocaust. Mehr als 600 Menschen hat er bereits porträtiert.
Das sind Fotos, die schon an verschiedenen Orten auf der Welt waren, wie zum Beispiel in New York bei den Vereinten Nationen oder in Washington, in Paris bei der UNESCO.
In Hamburg soll ein weiteres Bild gegen das Vergessen dazukommen. Zuvor ist der Deutsch-Italiener aus Mannheim auf Spurensuche in der für ihn fast fremden Stadt. Sie ist reich an jüdischer Geschichte. In der Innozentia-Straße ein Haus mit besonders vielen Stolpersteinen.
Benjamin Safadi, Ruth, Israel, Abraham.
Das muss man sich einfach noch mal vor Augen halten. Warst du Jude, warst du tot. Ja? Also du warst niemand in dem Moment. Ja? Du warst dann am Ende, das haben ja auch einige Überlebende, die im Konzentrationslager waren, warst du einfach nur noch diese Nummer. Sonst warst du nichts mehr.
Im Grindelviertel geht er der jüdischen Geschichte weiter nach. Hier stand die größte Synagoge der Stadt. Hier prägten viele Jüdinnen und Juden das kulturelle Leben. Die Kammerspiele, ein bedeutendes Beispiel bis heute.
Die jüdische Kultur hat ja hier einen vielfältigen Raum eingenommen in Deutschland. Und allein in der Literatur oder in der Kunst. Ja.
Seine Fotokunst richtet sich gegen das Vergessen, genau wie seine Gedanken.
Der Antisemitismus ist nie verschwunden, ja? Auch heute nicht. Ja? Und was mich so schockt, ist auch, dass dieser Antisemitismus auch aus der linken Richtung kommt, sozusagen. Das, klar, kann ich verstehen, dass so diese Wut, die da entsteht aufgrund des Nahen Ostkonfliktes da, aber das dann so zu bewerten, das finde ich schon schwierig einfach.
In der Hamburger Hafen City sind noch die Gleise und der Bahnsteig des Hannoverschen Bahnhofs erhalten. Von hier wurden in 20 Transporten mehr als 8000 Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma aus Norddeutschland in Ghettos, Konzentrations- und Vernichtungslager verschleppt.
Du musst dir vorstellen, also du wirst verhaftet oder du wirst abgeführt und kommst gleich in so einen Transporter rein, ja? Also das war für viele einfach unfassbar erstmal in dem Moment.
Fototermin in der Hotellobby mit Eva Umlauf. Luigi Toscano porträtiert die Vorsitzende des Auschwitz-Komitees für sein Gedenkprojekt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir einfach nicht vergessen dürfen, was passiert ist. Weil ich habe so den Eindruck, gerade jetzt, was hier speziell in Deutschland gerade passiert oder auch auf der ganzen Welt, das geht so in die Richtung, dass da ganz vieles schief läuft.
Mit dem Blick in die Kamera erzählen die Überlebenden von ihrem Schicksal.
Auch ohne Brille. Ein sehr schönes Gesicht. Sind Sie zufrieden? Sie haben das vorher noch gar nicht gesehen, ne?
Nein,
die Fotos sind erst gestern gemacht worden.
Ich habe das nicht gesehen und ich habe auch nicht gemerkt, weil es so dunkel war, dass da Kamera ist und Ton ist. Und dann haben die Licht gemacht und habe ich mich umgesehen, habe ich dann mehrere Leute gesehen als nur den Fotografen. Ja.
Ich finde, Sie sind sehr gut getroffen mit den Augen, die schon viel zu viel gesehen haben.
Ja.
Das ist ein Projekt, wo man der Vergangenheit im Grunde, dem Erinnern, ein Gesicht gibt. Es sind ja auch andere Überlebende, die dort fotografiert worden sind. Wie wichtig ist es Ihnen oder wie gut gefällt es Ihnen, Teil dieses Projekts zu sein?
Ja, ich gehöre einfach dazu. Und auch wenn ich eine von den Jüngsten war und die nächstjüngsten sind schon 10 Jahre älter, auch wenn sie 2 war, ich war 2 Jahre und die Freundin, die mit war, war 12. Mit 12 Jahren sind alle auch noch Kinder. Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, ich hatte wenigstens meine Mutter dabei, aber wenigstens auf dem Weg dorthin. Aber sie war ganz allein. Mhm. Und das hinterlässt absolut sehr tiefe Spuren in dem späteren Leben.
Hier sehen wir sie auch mit ihrer Mutter, die ja auch noch so unglaublich jung war, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja, meine Mutter hat mich gekriegt mit 19 Jahren. Mhm. Und mit 18 hat sie geheiratet. Und wo ich gefragt habe, warum heiratest du so, warum hast du so früh geheiratet? Mhm. Das ist jetzt überhaupt nicht so modern. Und sie hat gesagt, weil uns versprochen würde, die verheirateten Paare kommen nicht auf den Transport, was nicht stimmte am Ende.
Ihr Vater ist ja auch in den Transport gekommen.
Ja, die waren verheiratet, die sind in den Transport gekommen. Und mein Vater ist in Österreich, Mauthausen, neben Lager Melk. Wir kennen alle Melk, wunderschöne Wachau. Aber neben dem Kloster ist auch ein kleines Krematorium. Und dort waren nach dem Krieg, haben die aus Quarz aus den Steinen bei Schwerzarbeit genommen, rausgenommen. Und mein Vater ist dort erkrankt, sehr schwer an einer Sepsis, was Blutvergiftung ist. Mhm. Hatte ein Geschwür am Oberarm und kriegte tatsächlich und starb mit 33 Jahren. Mhm. Ja.
Die Jüngste oder eine der Jüngsten in Auschwitz, haben Sie gerade gesagt, waren Sie. Und der Fotograf sagt ja auch noch, die Nummern, die Sie alle bekommen haben, die Tätowierungen als Zeichen im Grunde der Entmenschlichung. Keine Menschen mehr, nur noch Nummern, nur noch Zahlen.
Ja.
Sie haben auch, genau wie über Ihre Geschichte, über Ihre Zahl, über Ihre Nummer lange nicht gesprochen. Warum machen Sie das jetzt öffentlich?
Wo ich schon in die Öffentlichkeit ging, habe ich auch über die Nummer gesprochen, weil das ist ein Teil der Entmenschlichung, was man bekommen hat, nur in Auschwitz. Mhm. Nur in Auschwitz wurde man wirklich am Körper tätowiert, also immer am linken Unterarm. Nur in Auschwitz wurden die Eltern vor ihren Kindern tätowiert, also dadurch hat meine Mutter hinten eine 8 und ich eine 9. Wir waren schon von dem Vater getrennt und die anderen Lager haben auch nummeriert, aber die Nummer wurde in der Jacke eingenäht und das ist ein großer Unterschied. Mhm.
Das heißt, Ihre Mutter musste auch mit ansehen, wie Sie mit 2 Jahren tätowiert
waren. Ja, sie hat mich auf den Arm gehalten.
Mhm. Sie erinnern das natürlich nicht mehr, das ist
Nein,
so lange her.
Also aber was hat sie Ihnen nicht, erzählt? Aber die Nummer sieht man bis heute, jeden Tag.
Wollen Sie uns die Nummer zeigen? Ich frage das deshalb, weil Menschen da ja auf sehr unterschiedlich reagieren, schreiben Sie auch im Buch auf die.
Ja, zuerst haben das viele noch nicht gesehen.
Ja.
Und früher hat man schon gewusst, was das ist. Aber heutzutage junge Leute wissen das nicht. Ich kann es Ihnen zeigen, aber ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen sieht.
Doch, sieht man immer noch. Mhm. Haben Sie mal überlegt, die wegzumachen?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe nie überlegt, das wegzumachen. Weil im Grunde ist diese Nummer auch viel tiefer als nur in der Haut. Das nutzt nichts. Man macht das weg und trotzdem ist das in der Seele eingeschrieben. Ich lebe mit dieser Nummer jetzt 83, nein, war ich 2, also 81 Jahre.
Dankeschön, Eva, dass Sie uns das gezeigt haben. Die jungen Leute, wie reagieren die auf die Nummer, wenn die das sehen?
Also das ist ja so, dass die jungen Leute das eigentlich kriegen, nur gezeigt, wenn sie fragen danach. Ich habe es früher auch nicht gemacht, weil ich mir so irgendwie so vorkam, dass ich das zeige. Und dann habe ich mir gedacht, das habe ich meine Meinung total geändert, weil ich denke, wenn ich das ihnen nicht zeige, dann ist das tatsächlich so, dass sie das nie mehr sehen werden. Und ich glaube, das beeindruckt so, diese Auschwitz-Nummer, dass die Leute das auch nie vergessen, wenn sie das sehen, was man mit Menschen gemacht hat, was Menschen mit Menschen gemacht haben.
Sie haben ja auch durchaus unschöne Reaktionen bekommen, schreiben Sie ja auch, dass die Arzthelferin damals, die sagte, muss man sich in dem Alter noch tätowieren lassen. So etwas Unsensibles gab es ja,
ja
auch.
Ja, das ist auch Unkenntnis, mhm, dass man das nicht weiß. Die haben mich gefragt zum Beispiel, was haben Sie sich da hingeschmiert? Mhm. Ja, also die hatte keine Ahnung. Wenn man beim Arzt so ein EKG kriegt oder ja, Blut abgenommen, dann sieht man es ja.
Umso wichtiger, dass Sie und andere Zeitzeugen nicht aufhören zu erzählen. Es gibt ja bei jungen Frauen oder jungen Menschen oftmals auch die Mode, dass man sich irgendein Ereignis eintätowieren lässt, so in den Unterarm.
Ist das für Sie? Ja, aber das sind diese, das ist
das für Sie?
So was ganz okay, was anderes.
Ist nicht komisch.
Und ich glaube schon, dass die Leute, die jungen Leute, die das nie sonst zu sehen bekommen, das wissen.
Sie sind mit Ihrer Geschichte Teil eines Schulprojekts in Mecklenburg-Vorpommern. Christoph Hemke hat die Schülerinnen dort besucht und mit ihnen Erinnere dich, Eva, gespielt. Kennen Sie das Spiel?
Ja.
Gut, dann schauen wir uns mal an.
Ein paar Hammerschläge noch, dann ist er fertig restauriert. Auf dem Schulgelände in Rövershagen bei Rostock steht dieser Eisenbahnwaggon. Für die Schülerarbeitsgemeinschaft Kriegsgräber ein Sinnbild für Menschentransporte und Deportationen.
Der Waggon ist für uns ein großes Zeichen der Erinnerung und diese Werte verdeutlichen das noch einmal. Sie untermalen, wofür wir als AG stehen und dass es wichtig ist, für diese Werte einzustehen und auch daran zu erinnern.
Die Schüler treffen sich hier, machen Ausstellungen, veranstalten Lesungen, zum Beispiel mit Zeitzeugen des Holocaust.
Die AG beschäftigt sich mit, was im Zweiten und Ersten Weltkrieg passiert ist, auch was in der DDR passiert ist und dass sowas halt auch nie wieder passieren darf.
Mit ihrem neuesten Projekt hat die AG beim Bundeswettbewerb Demokratisch Handeln einen der Hauptpreise gewonnen. Ein multimediales Lernspiel mit Videos. Der Spielplan, die Figuren, die Fragen. Die Schüler haben das alles selbst erarbeitet und gestaltet.
Unsere AG ist freiwillig. Die Schüler engagieren sich ehrenamtlich, haben also schon mal einen Vorgeschmack dazu, was man macht, wenn man kein Geld verdient oder keine Note bekommt. Und das ist eine ganz wichtige Frage in der Werteerziehung und überhaupt in der Erziehung eines Charakters oder des Miteinanders auch.
Beschreibe die Bedingungen, unter denen Eva zur Welt kam.
Das Spiel dreht sich um die Holocaust-Überlebende Eva Umlauf, die im slowakischen Durchgangslager Nowaki zur Welt kam. Eva berichtet, was ihr die Mutter oft erzählt hatte.
Der 19. Dezember war ein bitterkalter Tag. Es gab Hebammen im Lager und eine von ihnen assistierte mir bei der Niederkunft.
Wir wollten etwas entwickeln, was Spaß macht. Und ein Spiel zu spielen macht halt nun mal jedem Spaß. Und dass man auch noch mal so einen Gegenpol hat zu Arbeitsblättern oder Büchern und dass man auch einfach mal was anfassen kann.
Eva Umlauf war bereits zweimal zu Besuch an der Gesamtschule.
Dieser verspätete Zug, dass diese kaputte Lok, hat uns eigentlich das Leben gerettet.
Die AG Kriegsgräber macht mit ihr einen Podcast. Doch das ist Ihnen und der Lehrerin noch nicht genug.
Weil uns immer umtreibt, was machen wir mit den Ergebnissen, mit dem Material, was wir in den Projekten erarbeitet haben. Das soll ja nicht irgendein Schrank verschwinden, sondern es soll ja sichtbar werden und für andere auch nutzbar werden.
Was bedeutet Schabbat?
Was bedeutet Koscher?
Erkläre, warum Eva besonders der jungen Generation ihre Geschichte erzählt.
Wissen über verschiedene Religionen ist der Grundstein, sie zu verstehen. Die Antworten im Spiel ergeben sich durch den Austausch der Mitspieler und die Videos, die die Schüler mit Eva gemacht haben. Und was bleibt hängen?
Erstmal natürlich, dass man darüber nachdenkt, was mit Eva war, was natürlich früher von der Zeit war, aber wie es da in Nowaki war.
Man muss ja wissen, was wirklich passiert ist. Und man muss ja so versuchen, dass es nicht wieder passiert und so.
Das Spiel Zocher Eva, zu Deutsch Erinnere dich Eva, ist inzwischen Pflicht im Werkstattkurs für Neuntklässler in Rövershagen. Andere Schulen dürfen es gerne bei Ihnen ausleihen.
Respekt, toll, ne? Was die Kinder dort selbst entwickelt haben.
Ja, aber das ist auch die Lehrerin, die dahinter war und sehr, sehr engagiert war, die Frau Klavita, ja.
Aber es sind auch Sie, die offensichtlich die Kinder sehr beeindruckt und berührt hat.
Das ist etwas, was man gerne macht und was man, wie man aus diesem Spiel sieht, ist das Ergebnis. Ja. Ja.
Sie haben ja auch viel mit Kindern zu tun. Sie haben selbst 3 Söhne.
Ja.
Und Sie waren ganz lange Kinderärztin. Dass Sie Kinderärztin geworden sind, hat das auch etwas mit Ihrer Erfahrung und mit Ihrer Erinnerung zu tun?
Also bestimmt hat das etwas zu tun mit meiner Vergangenheit, dass ich als Kind natürlich in den verschiedenen Lagern sehr krank war. Und auch meine Kindheit, die erste Kindheit, ich weiß, wo ich in der ersten Klasse war, dass die Lehrerin nach Hause kam, um mich zu prüfen, ob ich in die zweite Klasse gehen darf, weil ich so viele Fehltage hatte, dass ich keine Noten hatte. Dann wurde ich geprüft, aber die haben mich am Ende doch gelassen, in die zweite Klasse zu gehen. Ja.
Und dann eben als krankes Kind mit dieser Erfahrung vielleicht beeinflusst, bestimmt auch
das bestimmt geprägt,
um selbst dann nachher Kinder zu heilen.
Und auch eine Mutter zu haben, die sehr ängstlich war, dass sie noch diese Kinder verliert. Mhm. Und wir waren hauptsächlich ich sehr oft krank. Ja.
Sie haben dann beruflich noch mal eine Psychotherapieausbildung draufgesetzt und praktizieren ja auch immer noch als Psychotherapeutin.
Ja, weil ich arbeite gerne.
Das ist auch da, um so das Innere zu verstehen. Sie haben ja gerade schon das Bild mit der Nummer gesagt, wo Sie sagten, das ist zwar, geht zwar unter die Haut, aber es geht noch viel tiefer bis auf die Seele. Ist es das auch, was Sie durch Ihre Erfahrung besonders interessiert hat, die Seele? Was macht es mit Menschen, solche Erfahrungen, Traumata?
Natürlich, wir haben eine Menge traumatisierte Leute, die auch nicht nur Juden sind jetzt in Deutschland, die Emigranten, die nur knapp dem Tod durch Ertrinken entkommen sind. Es gibt immer irgendwas, also, wo die Leute damit selber nicht zurechtkommen und offen sind für eine therapeutische Behandlung.
Sie sprechen ja auch von der Gefühlserbschaft.
Ja.
Was genau ist das?
Das ist einfach ein Gefühl, was man weitergibt, auch wenn man darüber nicht spricht. Das ist auch das vielleicht, dass wir gespürt haben, dass wir nicht fragen sollen. Unsere Mutter, sie hat manchmal erzählt über ihre Geschwister und wir hatten Bilder. Aber das war etwas, was man auf die nächste Generation auch. Meine Enkelin hat mich auch gefragt, ob der Opa, also mein Vater, oder das wäre der Uropa, aber ob sie sich gekannt hätten und was hätten sie gesagt. Also das ist genau das, was sie auch spüren, was ihnen fehlt und was sie wissen wollen. Mhm. Und das ist eine gewisse Ebene, die nicht durch das Sprachliche geht. Mhm. Manchmal schon, aber manchmal ist das, dass man den Rest einfach nur erspürt.
Spüren Sie an Ihren Söhnen, dass die eben auch diese Gefühlserbschaft mit Ihrem Erbe
tragen? Also meine Kinder waren sowieso alle in Auschwitz schon, aber meine Enkelkinder waren, und eine von den Bildern war, wo Nadja, meine Ältere, voriges Jahr mit war, mit meinem ältesten Sohn. Also das ist etwas, was sie wissen, was sie darauf reagieren und wo sie wirklich unheimlich auch gut war und Interviews gegeben hat im besten Englisch, weil sie in Amerika lebt. Und das war wirklich ganz erfreulich, das zu sehen.
In Auschwitz sind ja oft Zeitzeugen, die noch erzählen. Es gibt ja noch Zeitzeugen, aber es gibt eben immer weniger und auch jetzt schon zu wenig. Ich glaube, es sind noch 1000 aus Auschwitz. Und deshalb versucht man ja jetzt, und auch Sie als Präsidentin des Komitees in Auschwitz, andere Formen zu finden, um eben diese Erinnerung zu vermitteln und möglichst authentisch zu vermitteln. Ja. Eine ist per Hologramm. Das sehen wir hier. Die Uni München hat ja Hologramm entwickelt, auch von Ihnen als Zeitzeugin, wo Sie praktisch als Figur. Hier werden Sie gerade aufgenommen für dieses Hologramm, dann Ihre Erlebnisse erzählen. Wie war diese Erfahrung für Sie?
Das ist das zweite Hologramm schon. Das erste war ein bisschen anstrengender. Das ist in Berlin gedreht worden. Und das ist was Ungewöhnliches, was mit einem auch passiert. Ja? Aber es wird gut angenommen, weil junge Leute sind ja technisch dreidimensional interessiert und sind in verschiedenen Museen, wo das gezeigt wird. Und auch in München, in Garching ist dieses Institut, wo man das zeigt. Man braucht spezielle Brillen und man geht in einen speziellen Raum, wo man diese Hologramme zeigt. Und man kann mit denen auch sprechen. Das ist entsprechend, das ist schon etwas für mich Ungewöhnliches, weil ich mich auch nicht so ganz fühle wie dieses Hologramm. Aber es ist etwas, was ein wichtiger Teil der Erinnerung wird.
Eine moderne Erinnerungskultur.
Eine genau. sehr moderne, mhm. ja.
Aber Werte und Erinnerungskultur, das ist vielen wichtig. Das ist auch dem Hamburger Fußballverein FC St. Pauli wichtig. Wie kein anderer steht der für Antifaschismus, Toleranz, gesellschaftliches Engagement. Und in der Clubgeschichte allerdings gab es durchaus auch andere, dunklere Kapitel. Und Marie Lazer und Katrin Hafermann haben oder über jetzt einen Club, der gelernt hat, seine eigene Geschichte zu hinterfragen.
Der FC St. Pauli, ein besonderer Verein, bekannt für Haltung, Werte und ein klares Bekenntnis gegen rechts. Doch das war nicht immer so. In den 1930er Jahren ist der Kiez-Club auf ganzer Linie mit dem NS-Regime, schließt jüdische Spieler aus. Einer von ihnen ist Selig Khan, ausgestoßen, deportiert und vergessen. Jetzt will der Verein ihm ein Denkmal setzen. FC St. Pauli-Profi Hauke Wahl erinnert an ihn.
Ja, erstmal haben wir die große Gemeinsamkeit, dass wir für denselben Verein gespielt haben. Aber natürlich zu zwei völlig unterschiedlichen Zeiten. Aber ich glaube, dadurch, dass er auch in Hamburg geboren ist, so wie ich, ging mir diese Geschichte ein bisschen näher.
Hamburg Ende des 19. Jahrhunderts. Am 3. August 1892 kommt Selig Khan in Hamburg St. Pauli zur Welt. Seine Eltern jüdisch-orthodox. In dieser Zeit ist Fußball die neue Sportart. Auch Selig Khan fängt schon als Kind an zu spielen. Mit einfachen Regeln und wenig Ausrüstung wird Fußball zum Volkssport, füllt Stadien und begeistert immer mehr Menschen. Mit 19 tritt Selig Khan in die Fußballabteilung des Hamburg St. Pauli Turnvereins ein, aus dem später der FC St. Pauli hervorgehen wird. Auf den Spuren der Geschichte, eine Stadtteilführung des Vereinsmuseums. Die vergessenen Opfer wieder sichtbar machen.
Hier ist eigentlich jetzt eine der zentralsten Stationen dieser Tour, denn diese Steine sind die ersten Steine, die explizit vom FC St. Pauli Museum für einen Spieler des FC St. Pauli verlegt wurden. Es handelt sich um Selig Khan, um seine Frau Jeanette Khan, geborene Gütkin, und ihre Kinder Bertha und Meno Khan.
1933. Die NSDAP übernimmt die Macht in Deutschland. Der FC St. Pauli schließt wie alle Vereine seine jüdischen Mitglieder aus, so auch Selig Khan. Um zu fliehen und Deutschland zu verlassen, fehlt der Familie das Geld. Am 11. Juli 1942 wird die gesamte Familie nach Auschwitz deportiert. Die Liste existiert noch heute. Selig mit seiner Frau Jeanette und seinen beiden Kindern Bertha 13 und Meno 10 Jahre alt. Ihr Transport ist einer der ersten aus Deutschland in das Todeslager. Er findet unter höchster Geheimhaltung statt. Es ist der Beginn des Massenmordes in den Gaskammern. Selig Khan und seine Familie werden noch nicht einmal in Auschwitz registriert. Vermutlich werden sie direkt nach ihrer Ankunft ermordet. Am Holocaust-Gedenktag in diesem Jahr bringt der FC St. Pauli Selig Khans Geschichte zurück ins Millerntor-Stadion. Die Fans haben eine Choreo vorbereitet, auch die Mannschaft macht mit. Und dann kommt ein für die Bundesliga sehr besonderer Moment. Ein ganzes Stadion gedenkt einem Mann.
Ich wurde auf St. Pauli geboren, in der Marktstraße, nahe dem Heiligen Geistfeld. Nach meinem Tod wurde beim FC St. Pauli nicht mehr über mich gesprochen. Mein Name und mein Leben wurden vergessen. Mein Name ist Selig Khan. Alle zusammen gegen den Faschismus.
Selig Khans Biografie, ein Mahnmal für den Verein, seine Fans und die Gesellschaft. Denn Fußball kann mehr sein als Tore schießen.
Ja, tolle Arbeit, die der Verein da macht, ne?
Das ist richtig, ja.
Eva, Sie haben einen Wunsch frei zum Ende der Sendung. Was für ein Land, was für eine Gesellschaft wünschen Sie sich?
Ja, das ist wirklich, das kann ich schon mal sagen. Ich wünsche mir, dass wir in Freiheit leben, dass die jüdischen Einrichtungen nicht geschützt werden müssen, dass die Juden frei leben und keine Angst haben, die Kippa zu tragen. Wenn sie, die Freiheit geht nicht auf einmal verloren. Das geht Stück pro Stück, ohne dass man es vielleicht ganz richtig merkt. Und am Ende sind wir nicht frei und leben mit in einer Diktatur. Und ich wünsche mir, dass die Leute das wissen und dass sie danach auch handeln.
Und dass sie wachsam bleiben.
Sehr wachsam.
Eva Umlauf, vielen Dank. Danke, dass Sie uns Ihre Geschichte noch einmal erzählt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir sehen uns hier wieder. Morgen, gerne. Morgen kommt Spitzenkoch Maurizio Oster hier aus Hamburg. Freuen wir uns sehr darauf. Ganz anderes Thema. Und Ihnen wünschen wir schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Wir sehen uns. Geht weiter mit dem Landesprogramm. Tschüss.
Das jede Woche im Wechsel moderiert von Bettina Tietjen, Inka Schneider oder Hinnerk Baumgarten.